Ja, wenn man so eine Orange nimmt und die auspresst, dann, ja, nehme ich an, erwartet alle, dass da drin jetzt Orangensaft ist. Und es stimmt. Da ist wirklich Orangensaft drin. Ich probiere es noch. Ja, ist gut. Ich frage jetzt niemanden, um zu probieren, weil das ist alles in Zeiten von Corona total unhygienisch. Also, ihr müsst mir einfach glauben, es ist Orangensaft drin. Das hat jetzt niemand überrascht. Wir sind auch nicht erstaunt, wenn an einem Apfelbaum wirklich Äpfel hängen. Wir sind nicht erstaunt, wenn so an einer Weinrebe wirklich Trauben sind. Wir sind auch nicht erstaunt, wenn es an einem Himbeerstrauch Himbeere hat. Also, weil ernsthaft würde ja niemand bei einem Baum schauen, ob jetzt für einmal dort brötelte Göggeli gewachsen sind. Es überrascht auch niemand, dass man sich an den Disteln sticht und wir warnen unsere Kinder immer wieder, geh nicht zu nahe zu den Brennnesseln, die brennen. Also einfach gesagt, wir wissen alle, dass es Früchte gibt, die entsprechend irgendeinen Saft abgeben. Wir wissen auch, dass es Bäume gibt, die Früchte haben. Wir wissen, dass jede Pflanze irgend auf eine Art eine Frucht hervorbringt, die uns nicht überraschen müsste. Die grosse Frage von heute Morgen ist, wie ist das bei uns Menschen? Was bringen wir für eine Frucht hervor? Oder ein bisschen anders gesagt, was wird in unserem Leben sichtbar? Was kommt raus, wenn wir vielleicht auch mal so unter Druck kommen, wie so eine auspresste Orange? Isabel hat gesagt, wir schliessen heute die längere Reise ab, die wir gemacht haben durch die Bergpredigt. Und wir haben uns in den letzten Wochen die Frage gestellt, was stellt sich Gott unter Menschsein vor? Was denkt sich Gott? Was hat Jesus uns sagen wollen, als er auf die Welt gekommen ist? Was hat er uns vorleben mit seinem Menschsein? Und ich meinte, dass wir uns allgemein gut daran tun, wenn wir unser Leben als Christen, aber wahrscheinlich als Menschen allgemein, unser Leben stärker würden an der Bergpredigt ausrichten und nicht an irgendwelchen anderen Sachen. Und ich meinte, dass die Bergpredigt ein bisschen schweren Stand hat, auch unter uns Christen, weil wir manchmal sagen, ja, das ist schwierig zu verstehen und dann gibt es die Theologen, die sagen, das ist für gar eine ganz andere Zeit gemeint. Und wir verkennen, glaube ich, wie genial, wie bahnbrechend, wie revolutionär, wie hilfreich, wie fruchtbringend das ist, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Und darum haben wir uns in den letzten Wochen so intensiv mit dieser Bergpredigt beschäftigt. Und Jesus beendet jetzt seine lange Rede, 3 Kapitel hat die gedauert, und er beendet sie nicht mit dem, was meistens am Schluss von einer Predigt kommt, nämlich 3 praktische Tipps, wie du das am Montag in deinem Alltag kannst umsetzen. Er beendet es auch nicht mit dem grossen Aufruf zur Bekehrung, sondern er beendet es mit einer Warnung. Und zwar ziemlich eine scharfe Warnung, und zwar 3 Warnungen. Und alles dreht sich um die Frage, was bringen wir für Frucht in unserem Leben? Weil jeder Mensch bringt Frucht in seinem Leben. Jeder Mensch hat irgendwelche Auswirkungen, die um ihn herum passieren. Es gibt keinen Mensch, der nicht Frucht bringt. Aber die Frage ist, was bringen wir für eine Frucht? Was für Auswirkungen hat unser Leben? Was tut sich, sage ich mal, um uns herum in unserem Leben? Und der Dietrich Bonhoeffer hat das folgendermaßen formuliert, das Zitat im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Er hat mal gefragt, sind wir noch brauchbar? Nicht Genies, nicht Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht raffinierte Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen werden wir brauchen. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade für heute und gerade für die heutige Zeit so eine wichtige Frage. Wir haben in den letzten Wochen so viele Genies gehört und so viele Taktiker und Zyniker über alles, was läuft in unserer Welt. Und die Frage ist, gibt es auch noch Menschen draußen? Menschen, die wirklich einfach, schlicht, geradlinig so sind, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und Jesus redet über 3 Bereiche in unserem Leben, wo wir Frucht sehen können oder wo wir Frucht erwarten können. Und die Frucht ist gleichzeitig eben auch ein Test für unser eigenes Leben. Oder ein Baum, der schlechte Frucht bringt, ist meistens der Hinweis darauf, dass mit dem Baum, mit dem Strauch irgendetwas nicht in Ordnung ist. Also Frucht ist gleichzeitig auch der Test. Und in unserem Leben können wir das auch anwenden. Wir können schauen, was in unserem Leben für Frucht da ist. Und das ist auch ein Hinweis, ein Test, wie wir unterwegs sind, ob wir auf einem guten Weg unterwegs sind. Und das Erste, wo jetzt eben Jesus darüber redet, ist, dass es um Frucht geht in unserem Leben, ganz allgemein gesagt. Das ist das Erste. He? Er fängt so an, der Abschnitt fängt so an. Hütet euch vor falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Das ist doch mal ein schöner Vers für so einen Sonntagmorgen. He? Schön sind ihr alle da. Zu einer ermutigenden und warmherzigen Predigt. Ich weiss nicht, was dir so in den Sinn kommt, wenn du den Begriff Prophet hörst. Wahrscheinlich die ganze Bandbreite. Aber in der Regel denken wir Propheten nicht an Leute, die jetzt mega so einflussreich sind und mega viel zu sagen haben. Wir denken denen vielleicht, das sind so vielleicht ein bisschen komische, aber auch einfach ganz tolle Leute, die aber jetzt nicht die grossen Meinungsmacher sind in unserer Welt. Das sind denen, die vielleicht ein bisschen am Rand stehen und eben so ein bisschen warnende, prophetische Worte haben. Jetzt, in der Zeit von Jesus, meint er mit dem Begriff die Lehrer von seiner Zeit. Also die Meinungsmacher, die Experten von seiner Zeit. Die Leute, die man angeschaut hat, wenn man sich gefragt hat, wie kann mein Leben gelingen? Wie kann ich Glück finden im Leben? Wie kann mein Leben aufblühen? Dann hat man zu den Propheten geschaut. Wir heutzutage tun ja fest behaupten und sind stolz darauf, dass wir sagen, ich tue mir selber meine Meinung bilden. Ich tue nicht einfach übernehmen, was die Leute um mich herum schwätzen, sondern ich tue mir meine Meinung bilden. Sache ist, dass wenn man dann genau anschaut am Schluss des Tages, haben auch wir unsere Meinungen in der Regel von irgendjemandem abgeschaut. Von Experten, von Meinungsmachern, von Influencern, von Politikern, von Philosophen vielleicht, von Bestseller-Autoren, von was auch immer. Weil wir in vielen Fällen gar nicht können, eine Sache, ein Thema so verstehen, dass wir uns wirklich unsere eigene Meinung bilden können. Bestes Beispiel, aktuelles Beispiel, ist die ganze Geschichte mit dieser Covid-Impfung. Ich wollte nicht zu nahe treten, aber wenn du kein Infektiologe bist, wenn du nicht einmal Arzt bist, wenn du nicht in diesem Forschungsbereich tätig bist, dann hast du eigentlich keine Ahnung, um was es geht bei diesen Impfungen. Du hast keine Ahnung von dieser mRNA-Technik, die da darüber geredet wird und so weiter. Wir alle, sind wir ehrlich, folgen der Meinung von irgendjemandem. Und die Frage, die Jesus hier aufwirft, ist topaktuell und die müssen wir uns ganz gut stellen, immer wieder, nämlich die Frage, welcher Meinung folgen wir in unserem Leben? Auf wer hören wir? Wer ist Meinungsmacher in unserem Leben? Und Jesus warnt da wörtlich im Griechischen vor Pseudopropheten. Und er hat in seiner Zeit besonders so die religiösen Meinungsmacher gemeint, eben Propheten, die Lehrer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Also Jesus ruft auf, dass wir alle ganz besonders gut sollen anschauen bei unseren Pfarrern und Pastoren. Ich hoffe, ihr spürt die Ironie von dieser Aussage. Aber ich möchte euch schon sagen, ich kann euch nicht sagen, wie leid mir das tut, wenn man immer wieder hört von einflussreichen Pfarrern und Pastoren, besonders aus dem amerikanischen Raum, die riesige Kirchen haben, riesigen Einfluss haben und dann stolpern sie über irgendwelche moralischen Verfehlungen. Ich habe Leute gehabt, die mich geprägt haben, wo ich Sachen von ihnen gelesen habe, wo ich gefunden habe, das wären Vorbilder für mich, die nachher daran gescheitert sind, weil sie eine Affäre hatten, weil sie Frauen nicht gut behandelt haben und so weiter. Und da macht mir das tiefste innen weh, weil das ganz viel von dem durchstreicht, was sie in ihrem Leben sonst gemacht haben. Leider. Es tut mir auch leid und es macht mich auch traurig, wenn ich höre von Pastoren Kinder, die sich abwenden vom Glauben, gerade auch, weil der eigene Vater Pfarrer war. Und ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, ob ich meinen Buben etwas Gutes antue mit dem Beruf, den ich hier ausübe. Aber ich habe Hoffnung. Darum mache ich das weiterhin. Weil Jesus warnt nicht nur, sondern er gibt auch gerade einen Test. Ein Test, wie man dann kann sehen kann, ob jemand nicht ein Pseudo-Meinungsmacher ist, sondern ob da wirklich Substanz dahinter ist. Und er sagt im nächsten Vers, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt kommt wieder der Vergleich. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Frucht. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Und das, was Jesus jetzt da sagt, können wir ganz allgemein verstehen und anwenden. Wenn wir uns die Frage stellen, auf welche Experten, auf welche Meinungsmacher, auf welche Pastoren hören wir, dann fordert Jesus uns auf und sagt, schaut mal genau ins Leben von diesen Leuten hinein. Und schaut, was sie für ein Leben führen. Weil versteht ihr, es ist einfach, am Sonntagmorgen auf die Bühne stehen und eine halbe Stunde ein paar schlaue Sachen zu sagen. Es ist einfach, auf Twitter ein paar schlaue Sätze von sich zu geben, die dann auch noch richtig gut tönen. Es ist einfach, heutzutage irgendein Video zu machen, wo man irgendeine abstruse Meinung vertritt, dann noch mit ein bisschen geheimnisvoller Musik hinterlegt und das als die grosse Erkenntnis auf YouTube stellt. Aber Freunde, wir wissen nicht, was die Leute, die wir uns die Meinung von ihnen anschauen, für ein Leben führen. Wir wissen nicht, wie die umgehen, zum Beispiel mit Thema Macht, wie die umgehen mit ihren Mitarbeitern, wie sie umgehen mit ihren Ehepartnern, wie sie umgehen mit ihren Kindern, mit ihrem Geld. Wir wissen nicht, ob das integre, ehrliche, gutmeinende Menschen sind. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen genauer anschauen. Wir müssten können hineinschauen ins Leben von diesen Leuten. Und sonst müssen wir uns ganz, ganz gut überlegen, ob wir die Meinungen von Leuten ernst nehmen und übernehmen. Wenn Jesus hier von Frucht redet im Leben, dann meint er nicht primär Handlungen, Taten. Die folgen dann schon auch. Die sind bei Jesus auch wichtig. Aber vielleicht habt ihr es gemerkt durch die ganze Bergpredigt, Jesus redet ganz oft von Haltungen, von Absichten, von Herzenshaltungen, von Motiv in unserem Leben. Er meint Charakterzeug. Das meint er mit Frucht. Vielleicht erinnert euch, schon lange her, ganz am Anfang von der Bergpredigtreihe haben wir es gehabt von diesen Seligpreisungen. Wir haben geredet von Demut oder von Sanftmut, von Barmherzigkeit, von einem reinen Herz, von Einsatz für Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Wir haben davon geredet, dass wir Frieden fördern in unserem Umfeld. Und das sind Charakterzüge, die wir bei Experten, Meinungsmacher, Pastoren, Influencern, wie wir sie alle nennen, müssten wir suchen. Die Charakterzüge, die Jesus in der Bergpredigt beschreibt. Nicht die, die möglichst laut schreien. Nicht die, die möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Sondern die, die einen Charakter haben, wie Gott sich das vorstellt. Und jetzt gehe ich nochmal in die Impfthematik hin und ich weiss, ich stehe vielleicht in ein Wespennest rein, aber so what? Ich habe von all dem auch keine Ahnung. Okay? Aber ich gebe ganz viel auf die Meinung von meinem Bruder. Mein Bruder ist Oberarzt am Kantonsspital in Aarau. Er war 10 Jahre in der Mission, Missionsarzt gewesen. Er ist Christ, überzeugter Christ. Und er hat ganz schlimme Verläufe von Covid-19 direkt erlebt, die Leute pflegt in der Intensivstation. Und er hat mir ans Herz gelegt, mich zu impfen lassen, weil er gesagt hat, trotz allem, wo auch vielleicht noch ein bisschen unklar ist oder was auch immer, aber er hat gesagt, das ist unsere beste Chance. Das ist eine verlässliche Chance mit dieser Impfung. Und schaut, ich komme nicht raus, aber ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, dass er gute Absichten hat. Ich vertraue, dass er mich nicht hinters Licht führt. Ich vertraue ihm, dass er integer ist mit seiner Meinung. Okay, schließen wir das. Aber mit dem kommen wir zur eigentlichen Frage, die Jesus da stellt. Nämlich, und die kannst du dir stellen, ob du Pastor bist oder nicht, nämlich bin ich eine vertrauenswürdige Person? Am Schluss des Tages ist die Frage, wem vertraue ich mir im Leben? Wem vertraue ich? Aber auch, bin ich eine Person, die andere vertrauen könnten? Und ich glaube, wir suchen in der heutigen Zeit, brauchen wir so Menschen, die so einen Charakter haben, dass Leute im Umfeld ihnen vertrauen können. Was heisst das? Wenn du bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Verein, wo auch immer, der bist, wo Leute vielleicht herkommen und ihm Sorgen erzählen oder einmal ein Anliegen weitergeben oder mal sagen, schau, es ist gerade schwierig oder um Rat fragen, dann bist du wahrscheinlich so eine Person, die vertrauenswürdig ist. Eine Person, die die Leute sehen, vielleicht intuitiv, dem sein Leben, dem bringt irgendwie gute Frucht. Der hat irgendwie die Charakterzeuge, wo ich darauf vertrauen kann. Und so Menschen sollen wir sein. Menschen, die ihrem Leben Frucht bringen, die Charakterzeuge haben, die einen aufrichtigen Charakter haben. Und Leute können Vertrauen finden. Das ist das Erste. Frucht bringen sieht man im Leben, im Allgemeinen. Und dann redet Jesus noch weiter, und zwar über die Frucht, die unsere Worte bringen. Also jetzt geht es um das, was wir sagen. Er sagt dann als Nächstes: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wieder so ein schöner Vers, ermutigend, einfach willkommen für alle. Als ich noch ein Kind war, habe ich, das habe ich vielleicht auch gemacht, so goldige Versen gesammelt. Ich hatte so ein Büchlein und ich weiß auch nicht, ich war 8, 9, habe da die Versen aufgeschrieben, die mir so richtig wichtig sind. Und dieser Vers, der hat sie das Büchlein geschafft. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist wirklich so eine kernige Aussage von Jesus und die muss da in mein Heftchen mit den goldenen Versen rein. Vielleicht habe ich auch als Kind schon etwas geahnt, wo ganz viele Kinder intuitiv ahnen. Nämlich, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen den Worten, die Erwachsene reden, und zwischen den Taten, die sie tun. Und wenn diese Geschichten entdeckungsgleich sind, dann nennt man das Schauspielerei oder Heuchlerei. Und das gilt ganz allgemein für alle Menschen, aber insbesondere für uns Christen. Wir sagen manchmal ziemlich hochtrabende Sätze. Oder wir singen sie, oder wir beten sie. Wir sagen zum Beispiel, you are my king, haben wir vorher gesungen. Oder wir sagen vielleicht, Jesus, ich folge dir nach. Oder wir sagen vielleicht, mein ganzes Leben, Jesus soll dir gehören. Und so Sachen sind schnell gesagt. Die Frage ist einfach, leben wir auch danach? Sind die Sachen, die wir sagen, was bringen die für eine Frucht, was bringen die für eine Wirkung, für eine Auswirkung in unserem Leben? Und Jesus ist da ziemlich deutlich, ziemlich herausfordernd, ziemlich warnend. Er sagt, solche schöne Bekenntnisse, solche schöne Lieder, solche schöne Worte und Gebete, die könnt ihr sehr schnell sagen, aber die reichen nicht, die reichen nicht aus. Er sagt, wir sollen den Willen vom Vater im Himmel tun. Und jetzt ist wieder die Frage, ja, was ist das? Was ist eigentlich der Wille von Gott? Vielleicht die 10 Gebote, vielleicht die ganze Bibel, vielleicht das Alte Testament. Ich glaube, wir können uns ein bisschen einfacher machen. Wenn Jesus in der Evangelie vom Willen von Gott redet, dann meint er seine eigenen Worte. Weil Jesus versteht sich als Gesandter von Gott. Er ist der Sohn von Gott, der menschwordige Gott in dieser Welt. Und das, was er sagt, ist der Zusammenzug, der Orangensaft, das Konzentrat von dem, was Jesus, was Gott für einen Willen hat für die Welt und für unser Leben. Und darum, glaube ich, ist die Bergpredigt so wichtig, weil dort so konzentriert zusammenkommt, was der Wille von Gott ist für unser Leben. Und Jesus wird dann noch praktischer. Er sagt, es wird herausfordernd, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wenn Christen davon reden, dass man nicht nur reden, sondern auch handeln, dann denkt man doch vielleicht, oder ich denke vielleicht gerade an so Handlungen, die Jesus da beschreibt.
Dämonen austreiben, prophetisch reden, Wunder tun. Das wäre doch der Hammer. Wenn wir alle, wenn alle Christen würden so Tag ein, Tag aus solche Sachen machen. Und das ist doch da, wo auch manchmal Leute fordern und sagen, hey, wir müssen doch mehr auf die Straße, wir müssen doch mehr Zeug machen und beten und Wunder erleben. Wir müssen aktiv sein, nicht nur reden, sondern handeln. Und Jesus irritiert uns da. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Irritation ein bisschen erleben oder aushalten. Für ihn ist die Frucht oder die Auswirkung von Wort ist nicht primär die spektakulären Auswirkungen, die er das da beschreibt, sondern die Frage, die er am Schluss stellt, nämlich, kennst du Jesus? Kenne ich Jesus? Und das Verb kennen ist da sehr persönlich. Das ist nicht nur einfach, ja, ich habe schon mal von dem und dem gehört, sondern es ist sehr persönlich, eigentlich eine intime Beziehung ist mit dem beschrieben. Die Frage ist, habe ich eine echte, persönliche Beziehung zu dem Jesus? Das sollte die Frucht sein von unseren Worten. Jetzt, die Frage ist aber wieder auch schwierig. Ja, wie weiss man denn, ob jemand so eine Beziehung hat zu Jesus? Wir würden vielleicht sagen, ja, weißt, das ist eben der so Gebetserhörungen hat, der doch so Wunder tut, der Dämonen austreibt, der wirklich die krassen Sachen erlebt, der muss doch eine mega nahe Beziehung zu Jesus haben. Und Jesus sagt, nicht unbedingt. Und dann würden wir vielleicht sagen, aber weißt, das ist der am Sonntag speziell laut singt. Und das ist der so mega krass kann beten. Und Jesus sagt, nicht unbedingt. Und ich in der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, und jetzt, Jesus, also machst du es uns auch nicht einfach, oder? Und ich glaube, genau darin liegt die Ermutigung. Es heisst für uns, dass wir nicht krampfhaft mühen, die richtigen Worte finden im Gebet oder beim Singen. Es bedeutet auch nicht, dass wir krampfhaft versuchen, dass jetzt in unserem Leben mehr solche Wunder passieren, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Natürlich ist es schön, wenn Wunder passieren. Und ich wünschte mir, dass das noch mehr passiert. Natürlich ist es etwas Herrliches, wenn wir miteinander da Gott loben und singen miteinander und wenn wir beten und es tut sich etwas. Aber Jesus sagt, das ist noch nicht unbedingt die Aussage oder der Beweis dafür, dass du eine nahe Beziehung hast zu Jesus. Der Beweis dafür ist, ob dein Leben die Charakterzüge, die Jesus beschreibt, hervorbringt. Der Beweis ist, ob du gerade in den Herausforderungen des Lebens Charakterstärke zeigst. Oder im Bild der Orangen zu bleiben, Jesus sucht Menschen, wo wirklich Orangensaft rauskommt, wenn die Orange unter Druck kommt. Er sucht nicht nur Orangen, die schön singen und schön reden, sondern er sucht Orangen, die, wenn sie mal unter Druck kommen, wirklich auch der Saft rauskommt. Charakterzüge. Geduld, Sanftmut, Barmherzigkeit. Diese Sachen zeigen sich besonders unter Druck. Und dann schließt Jesus noch ab mit einer letzten Warnung. Und die betrifft noch das Hören. Hat nicht so gut. Was kommt raus beim Hören? Er schließt sie so ab, er sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Das Haus auf dem Felsen, das Jesus da beschreibt, war ein Ausdruck, den die Leute gerade verstanden haben. Zur Zeit von Jesus bei den Juden war das Haus auf dem Felsen der Tempel. Ähnlich wie die Stadt auf dem Berg, die er auch erwähnt in der Bergpredigt, Jerusalem war, ist das Haus auf dem Felsen der Tempel. Und was Jesus da sagt, ist einmal mehr religiös sehr aufgeladen. Mit dieser Aussage deutet er an, dass der neue Tempel, der wird kommen, nicht ein Tempel ist, der aus Stein besteht, sondern aus diesen Menschen, lebendigen Menschen, die ihr Leben nach seinen Worten ausrichten. Die das, was sie von Jesus gehört haben, auch wirklich ihr Leben umsetzen. Und Jesus deutet da schon an, dass der Tempel und mit ihm die ganzen religiösen Strukturen wird im Sturm der Zeit untergehen. Und wie recht hat Jesus gehabt? Spätestens bei den Römern ist denn das wirklich passiert. Und auch wir, und das ist jetzt der Teil, der uns betrifft, auch wir müssen uns die Worte von Jesus immer wieder zu Herzen nehmen. Es reicht nicht, wenn wir sagen, ja, aber ich lese doch regelmäßig in der Bibel. Oder ich gehe doch ab und zu in die Landskirche in den Gottesdienst. Jesus unterscheidet zwei Kategorien von Menschen. Er sagt, es gibt die, die hören und tun, und es gibt die, die hören und nicht tun. Jesus ist da ziemlich schwarz-weiß. Und der Dietrich Bonhoeffer, nochmal so eine herausfordernde Aussage von ihm zu dem Thema, hat gesagt, neben dem Tun gibt es nur noch das Nichtstun. Es gibt aber kein Tunwollen und doch nicht Tun. Wer mit Jesu Wort irgend anders umgeht als durchs Tun, gibt Jesus Unrecht, sagt Nein zur Bergpredigt, tut sein Wort nicht. Wer nur lässt und nicht umsetzt und einübt, der wird dann in den Stürmen vom Leben, denn wenn der Druck wieder kommt auf unsere Orangen, wird eben dann nichts Schlaues hervorbringen. Der wird dann in den Stürmen vom Leben eben nicht standhaft bleiben. Der wird eben dann untergehen. Jesus geht es doch nicht um Moral. Jesus geht es doch nicht darum, dass er uns Angst machen will, sondern er sagt einfach, es ist eine Tatsache. Wenn ihr das, was ihr gehört habt, nicht einübt, dein Leben, dann wird es dann, wenn es richtig herausfordernd geht, nichts geben, was wirklich standhaft ist in eurem Leben. Und ich glaube, die grosse Herausforderung in unserer Zeit ist, dass wir so viel hören, aber so wenig umsetzen. Wir hören vielleicht am Sonntag eine Predigt und dann unter der Woche noch x Podcasts und wir lesen noch Bücher und das ist alles gut und ich mache das auch. Aber die Herausforderung ist, wo ist der Ort, wo wir die Sachen wirklich umsetzen? Weil gehört haben heisst noch nicht, dass wir es begriffen haben und begriffen haben heisst noch nicht, dass wir es umgesetzt haben. Versteht ihr? Ich kann stundenlang im Roger Federer zuschauen, Tennis spielen. Ich könnte sogar zulassen, wie er mir sagt, ich soll Tennis spielen, aber ich werde es nie können. Und manchmal gehen wir mit Jesus ein bisschen so um. Wir beobachten ihn und denken, das ist grossartig. Also ja, das ist also schon wirklich nicht schlecht, was der macht. Aber wir sind nicht, wir haben so wenig Wege, wir haben so wenig Orte, wo wir das, was wir hören, auch wirklich können umsetzen in unser Leben. Darum sind Kleingruppen zum Beispiel so wichtig. Und darum mache ich bei dem Leitfaden, den ich hier erstelle, nach jeder Predigt auch noch einen Punkt am Schluss, wo Action Step heisst, weil es mir darum geht, dass wir nicht nur hören. Und dass ihr nicht nur sagt, hey, das sind tolle Predigten, die du haltest am Sonntagmorgen. Es tut gut, wenn ihr das sagt. Hört nicht auf mit dem. Aber es geht wirklich darum, dass wir das, was wir hören, in unser Leben umsetzen, damit unser Leben standhaft wird. Damit das eben nicht im Sturm untergeht. Damit in den Herausforderungen wirklich Orangensaft aus unserem Leben rauskommt. Und nicht irgendetwas Grusiges. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Wo ist der Ort, wo du die Sachen einübst? Das kann auch deine Ehe sein. Das kann deine Familie sein. Das kann deine Kleingruppe sein. Das kann deine Zweierschaft sein. Such dir den Ort, wo du die Sachen umsetzt, wo du von Jesus hörst. Ich komme nochmal zurück auf meine Orange. Die ist langsam wirklich auspresst. Bis zum geht nicht mehr. Und ich werde dir die Frage einfach mitgeben, was bringt dein Leben für eine Frucht? Welche Worte, welche Reaktionsmuster, welche Verhaltensmuster kommen aus deinem Leben raus, wenn du unter Druck kommst? Gerade gestern ist mir das gar nicht gelungen. Ich wollte, dass meine Jungs ein Film schauen können auf dem iPad und unser Internet ist mega mühsam und spinnt und es hat mich so aufgeregt, dass ganz viel Unappetitliches aus meinem Mund rausgekommen ist. Kein feiner Orangensaft. Und Jesus, und das ist das Faszinierende bei ihm, er hat nicht nur schön geredet in der Bergpredigt, sondern dann, wo er so richtig unter Druck kam, hat sich bewiesen, dass das, was er gesagt hat, Hände und Füße hat. Im schlimmsten Moment von seinem Leben, dort, wo er am Kreuz gehangen ist. Ich meine, das wäre der Moment gewesen, wo wir wahrscheinlich alle gesagt hätten, also dass er dort auch mal noch verrückt worden ist oder dass er dort mal noch irgendeinen Fluch von sich gegeben hätte, da hätten wir jetzt wahrscheinlich alle verstanden. Das wäre doch der Moment gewesen, wo er hätte können abrechnen mit seinen Finden. Wo er hätte können sagen, und die ganze Welt wird untergehen. Und es ist ein Ende und es ist so schlimm mit dieser Welt. Und das sagt er. Jesus aber sagte, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Moment der grössten Herausforderung, im Moment des grössten Druck, kommt bei Jesus Vergebung und Liebe raus. Und genau bei dem Jesus liegt auch unsere Hoffnung und unsere Kraft, dass aus unserem Leben tatsächlich gute Frucht kommt. Und wie es Isabel schon ganz am Anfang gesagt hat, es reicht nicht nur einfach, dass wir sagen, und jetzt geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Und wir tun uns nochmal ein bisschen mehr anstrengen. Sondern wir müssen unser Leben auf Jesus bauen. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Wir müssen auf ihn schauen. Wir müssen uns an ihm festhalten. Und dann dürfen wir erwarten, dass Frucht in unser Leben kommt. Dass unsere Worte nicht nur Worte sind, sondern dass sie Auswirkungen haben. Dass wir nicht nur hören, dass wir es nicht nur spannend finden, sondern dass es auch eine Veränderung bringt in unserem Leben. Und dann dürfen wir erwarten, dass wir vertrauenswürdige und charakterstarke Menschen sind. So wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wenn du nachher in dieser Zeit vom Lobpreis merkst, dass du mit jemandem beten willst, vielleicht gerade über ein Thema, wo dir der Heilige Geist jetzt gerade aufgezeigt hat, dann wird es Leute haben, hinten da im Saal und auch jemand im Foyer draussen, wo du kannst hingehen und für dich beten lassen. Und vielleicht ganz neu deine Sicht auf Jesus stärken und von ihm die Kraft erbeten, dass wir dafür Menschen sein, die vertrauenswürdig und charakterstark sind. Ich will noch beten. Jesus, und wir können nur staunen. Staunen darüber, was du, wie du gelebt hast. In dem Moment von der grössten Herausforderung, in dem Moment vom grössten Schmerz, von der grössten Angst, da ist Gutes aus deinem Leben gekommen. Es sind gute Worte gekommen, ist gute Frucht gekommen. Und Jesus, du siehst, wie es in meinem Leben aussieht. Und du siehst, wie schnell, dass ich auch unter Druck nicht so handle, wenn ich es mir wünschte. Aber hilf uns, Heiliger Geist, dass wir nicht aufgeben. Dass wir nicht einfach Zuschauer sind und sagen, ja, das ist schon noch spannend, was Jesus sagt. Sondern lass uns zu Täter von deinem Wort werden. Lass uns die werden, die das einüben. Die hören und dann umsetzen. Und Jesus, lass uns Menschen sein in dieser heutigen Zeit, die nicht zynisch sind, die nicht verachtend sind, die nicht irgendwo besserwisserisch sind. Sondern Menschen, die geradlinig sind, die einfach sind, die Hoffnung haben, die Zuversicht haben. Die für andere da sind, die vertrauenserweckend sind. Jesus, das bitte ich dich, das wünsche ich mir für uns als Kirche, das bitte ich dich für uns Einzelne, dort wo wir sind. Amen.